Es ist alles andere als einfach, ein Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Professor Lemke weiß, wovon er redet. Seit über 30 Jahren initiiert er digitale Medienprojekte und begleitet die Transformation in Unternehmen. Vor allem der Mittelstand hat es dem norddeutschen Pragmatiker und Unternehmer angetan, er versteht das Geschäft hier am besten. Vielfach hat er unter Beweis gestellt, wie er ein fremdes Team motivieren kann, das selbstständig ein Unternehmen nach vorn bringt. Hat Ihr Unternehmen auch Lust auf Zukunft? Infos gibt es unter www.gerald-lemke.de/Zukunft.
Ja, ein herzliches Willkommen hier zur neuen Ausgabe des Profcast. Irgendwas mit digital. Und liebe Leute, ihr kennt den heutigen Gast. Heute gibt es wieder einen Gast, nämlich den Phil. Phil Wenker, seines Zeichens ein gebürtiger Deutscher. Und ich bin sehr, sehr dankbar über das viele und qualitativ gute Feedback, was unser erster Podcast, nämlich über das Thema der Transformation, der digitalen Transformation in Deutschland angeht, sodass ich das als Anlass genommen habe und Phil gefragt habe, Mensch, du bist zwar in Austin, Texas, aber ja, wir sind global und können natürlich über die Distanz jetzt hier einfach nochmal weiterreden und vielleicht sofort zugesagt, wie mega. Und deswegen werden wir heute das Thema ChatGPT mal auf die Agenda holen, aber nicht uns dazu sehr rein vertiefen, sondern wir wollen mal gucken, was macht diese neue Technologie der künstlichen Intelligenz am Beispiel ChatGPT jetzt eigentlich mit unserer Politik und mit unserer Wirtschaft? Was sind die Konsequenzen? Ich freue mich sehr. Bis gleich.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ja, gestern hat Google live aus Paris geschattet. Wir senden jetzt live aus Austin in Texas. Und lieber Phil, ich begrüße dich ganz herzlich.
Hallo Gerald, danke, dass ich wieder da bin.
Du bist einer der Founder der künstlichen Intelligenz-Software Mnemonic. Habe ich es hoffentlich richtig ausgesprochen?
Das ist ein ganz schwieriger Name. Ja, schwieriger Name, haben wir am Anfang nicht drüber nachgedacht, werden wir so anders
nennen sollen. Schwieriger Name, ich kriege immer einen Zungenbrecher dabei. Aber ihr habt einen Haufen Daten, mit denen ihr unter anderem digital Persona erstellen könnt. Das ist natürlich fürs Marketing super interessant, fürs digitale Marketing sowieso. Und vielleicht magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, was du jetzt gerade so treibst.
Ja, du hast es ja quasi schon alles vorweggenommen. Also ich bin der Chefentwickler von unseren Deep Learning Modellen. Wir analysieren Daten für Unternehmen, um genauere Kundenprofile herzustellen, um Zusammenhänge in Daten offenzulegen, die vielleicht so aus menschlicher Perspektive nicht mehr ganz ersichtlich sind. Und erstellen darauf anonymisiert natürlich, hallo Deutschland, Kundenprofile, die dann genutzt werden können für Marketing-Initiativen jeder Art, ob AdWords oder irgendwas anderes.
Hallo Deutschland, da ist also für den Marketer, dem muss das Wasser jetzt im Mund zusammenlaufen. Dann wir wissen, wie in vielen Marketingabteilungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch über die Grenze hinweg, sogenannte Kundenprofile entstehen. Die kommen dann so aus dem Bauch heraus, so Pi mal Daumen ungefähr geschätzt. Ja, wir nehmen mal so Zielgruppe 30 bis 40, ja, die haben wir noch nicht, also werden wir die jetzt mal anmailen und Männchen, Weibchen, ach, machen wir 50-50. Oder wenn du dann noch die Frauenbeauftragte dabei hast, sind es vielleicht 60 mehr Frauen, 40 nur Männer in der Zielgruppe. Also ich will nur sagen, das ist häufig sehr, sehr subjektiv. Ich weiß es selber aus der eigenen Personenarbeit. Wir haben keine Daten, aber ihr habt euch das als Geschäftsmodell auf die Fahne geschrieben, ne? Und könnt da wirklich großartiges Zeugs mitliefern. Womit wir beim Thema sind, ist das denn in Deutschland so einfach einzusetzen, beziehungsweise die Daten zu gewinnen? Welche Erfahrung macht ihr denn da?
Also grundsätzlich, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, also werde ich jetzt gleich wahrscheinlich dummes Zeug erzählen, was Rechtsanwälte natürlich niemals tun.
Niemals.
Niemals. Nicht verklagen. Also wir sind eigentlich nur die Daten dann verarbeiten und aufbereiten. Wir haben Routinen, die sicherstellen, dass wir keine PII in unser System bekommen. Aber die Datenerhebung obliegt natürlich erstmal den Unternehmen selber und dass die Unternehmen sicherstellen, dass sie die Daten, die sie haben, auch benutzen dürfen und auch die Zwecke abgesegnet sind im Zweifelsfall vom Endnutzer, für die sie die Daten benutzen wollen. da haben wir jetzt erstmal relativ wenig mit zu tun. Mhm. Ich glaube, das wäre ein komplett eigenes Thema, so Datenhoheit in Unternehmen. Kann man schon einen gewissen Unterschied transatlantisch feststellen, so würde ich es mal zusammenfassen.
Okay. Verstehe. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen, sage ich mal, ein CRM-System hat, also ein Kundendatensoftware, wo denn die Daten alle drin sind, und gehen wir mal davon aus, die haben auch alle irgendwie so ein Double-Opt-in, das heißt also, die Kunden wissen, dass diese Daten da drin sind, dann kann ich jetzt mit diesem CRM zu euch kommen und ihr entwickelt dann spannende Kundenprofile daraus, richtig?
Ja, es ist nicht nur CRM-Systeme, es sind auch, wenn du Logs hast von Kundenkontakten über ein Helpdesk, wenn du Anrufe hast, wenn du irgendwas an Videos hast von Kundenreaktionen oder so etwas, also wir können das selber transkribieren beziehungsweise Videos auch auswerten, und all diese Daten können wir zusammenführen und dann Kundenpersonas erstellen. Das ist ja mal wichtig zu verstehen. Das sind keine Profile eines Individuums, sondern unser System sucht nach dem größten oder dem kleinsten, eigentlich eher dem kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen verschiedenen Individuen und fasst sie zusammen und fasst sie danach zusammen, wie sie im Idealfall angesprochen werden sollen, mit welcher Nachricht, mit vielleicht welchen Visuals, ob mit Videos, über welchen Kanal und so weiter. Also unsere AI gibt tatsächlich auch Empfehlungen ab, wie eine Kundenansprache erfolgen sollte. Und das tut sie anscheinend auch relativ erfolgreich von dem Feedback, das wir von unseren Kunden bekommen. Das freut mich natürlich auch. Was wir an der Stelle tatsächlich ganz dramatisch unterschätzt haben, ist das Problem von Menschen / Marketern der Empfehlung einer künstlichen Intelligenz zu folgen. Das ist anscheinend momentan noch so die große Hürde im Einsatz von dem, was unser System ausgibt. Aber wenn man dazu bereit ist, sich auf das dünne Eis zu begeben, dann hat man tatsächlich ganz guter Erfolg. Also wir sehen, ich glaube, im Durchschnitt im B2B-Bereich 400% Conversions-Steigerung.
Ja, das ist natürlich, liebe Marketing-Leute hier und Inhaber und Geschäftsführer und CEOs, ja, also guckt in die Shownotes und da ist der Kontakt von Phil drin. Nehmt Kontakt zu ihm auf. Ich glaube, er kann euren Kontakt selbst beantworten und oder auch gerne weiterleiten an eure Key-Accounter.
Oder? Ja, ich spreche schon selber mit Leuten.
Okay.
noch sprechen wir selber, ja.
Okay. Also, das ist ein hochspannendes Thema. Wir haben in dem ersten Podcast darüber auch schon ein bisschen gesprochen. Und jetzt haben wir aber ein anderes Thema. Also, wir haben in Deutschland, ihr seid ja jetzt, du bist in Texas, eure Firma auch. Wir haben in Deutschland seit Ende November ChatGPT in der offiziellen breiten Beta-Version public. Und das ist hier eingeschlagen wie, also wirklich wie eine Atombombe. Erstmalig können viele Deutsche oder immer mehr Deutsche mit dem Begriff der Disruption etwas anfangen, weil nach der ersten Nutzung viele auf die Idee kommen, das wird hier vieles revolutionieren. Wir wissen nicht genau was und das muss jetzt auch gar nicht unsere Aufgabe sein. Aber ihr seid natürlich in Amerika damit, ihr schmunzelt wahrscheinlich darüber, was wir jetzt hier gerade so erfahren, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, dass das tatsächlich nichts ist, was grenzübergreifend irgendwie einen Unterschied macht, sondern es hat, glaube ich, was damit zu tun, womit sich die Leute beschäftigt haben. Also ich habe das bei mir persönlich in meinem Umfeld sehr, sehr drastisch gesehen. Ich habe irgendwie so 50% meiner Freunde, würde ich sagen, oder Bekannten oder Kollegen oder wie auch immer man es nennen möchte, sind eher AI-fern. Arbeiten im Marketing, sind vielleicht schon noch ein bisschen technikaffin, sind in der Medizinbranche, in der Pharmazie und so etwas. Und die andere Hälfte sind halt Menschen, die genau dieselben spannenden Dinge tun, wie ich im Bereich AI entwickeln oder forschen. Und die große Misskonzeption, glaube ich, bei den AI-fernen Menschen ist, dass das was komplett Neues ist. Dem ist es ja nicht so. Also ChatGPT ist ja von der Grundlage her ein bisschen geupdatet, aber das Neue war ja eigentlich das Interface, nicht die Fähigkeit, was ChatGPT da leistet. Und die Leute, die Technik oder AI fern sind, waren so, boah, AI. Und alle anderen Leute waren, was? Okay, es ist ein Interface. Also ich glaube, dass die Leute, die sehr nah am Thema AI dran sind, auch sehr überrascht waren über den den Hype, den es ausgelöst hat. Ich meine, OpenAI hat sehr, sehr gutes Marketing gemacht. Das muss man denen lassen. Also es war wie aus dem Lehrbuch, was für eine Durchdringung sie damit erreicht haben. Lustigerweise gibt es ein sehr technisches Thema, das zeitgleich veröffentlicht worden ist, was von dem ich persönlich glaube, dass es einen viel größeren Einfluss haben wird in Zukunft als ChatGPT. Und das war die Vorstellung eines Forward-Forward-Paths. Das hat was damit zu tun, wenn man Neuronen modellieren möchte. Also sehr nerdiges Thema. Das hat aber, glaube ich, tatsächlich gesellschaftlich später irgendwann mal einen größeren Einfluss als ChatGPT. Es wird nur keiner mitbekommen, weil es halt einfach so weit weg ist. Aber jetzt, klar, habe ich so ein Interface, das kann ich reintippen. Das ist ja auch eine geübte Tätigkeit. Ob ich das in iMessage oder ich habe keine Ahnung, wie das bei Android heißt, mache oder ob ich das in irgendein anderes Chatfenster mache. Das sind, glaube ich, Tätigkeiten, die wir jetzt alle schon erlernt haben und geübt haben. Also das kann ich halt auch wirklich jedem in die Hand drücken und sagen, schreib da was rein und du kriegst eine Antwort. Also viel einfacher wird es ja nicht mehr. Vielleicht noch mit Sprache. Sprich rein und du kriegst eine Antwort. Faszinierend finde ich tatsächlich mehrere Dinge an der Geschichte. Ich glaube nicht, dass sie zwingend Deutschland spezifisch sind. Zum einen ist die, obwohl doch, das finde ich tatsächlich faszinierend für Deutschland. Deutschland ist ja immer ein bisschen kritisch, so wenn es um Technik geht. Und dass es tatsächlich unglaublich lange gedauert hat, bis jemand aus Deutschland mal gesagt hat, hey, was ChatGPT da zurückgibt, ist teilweise Schwachsinn. Also sehr, sehr unkritischer Umgang mit dem Output von ChatGPT. Das finde ich tatsächlich faszinierend. Das ist in Amerika nicht anders. Vielleicht ein bisschen anders, aber tatsächlich nicht so gravierende Unterschiede. Und dass, glaube ich, dann die Leute, die es ausprobiert haben, in zwei Segmente geteilt werden können. Eine, die glauben, dass ChatGPT jetzt alle arbeitslos machen wird, egal was. Und Leute, die sagen, ja, das ist böse. Machen wir nicht, wollen wir nicht. Beschützt uns davor. Ich glaube, das sind die Reaktionen, bei denen ich teilweise gedacht habe, okay, und Mittelmaß gibt es eigentlich komplett gar nicht mehr anscheinend.
Ja, also das nehmen wir auch so wahr. Ne? Also ich habe selbst so im akademischen Umfeld habe ich einen Post gesehen, den ich selber abgesetzt habe und habe über ChatGPT einen kleinen LinkedIn-Post gemacht. Dann schrieb dort tatsächlich jemand drunter. Also interessanterweise habe ich den Post von ChatGPT schreiben lassen und habe ihn über Summarize IO dann auch noch kürzen lassen. Das war relativ schnell gemacht und dann habe ich das Ding rausgehauen und dann schrieb jemand und sagte, so ein Scheiß, was schreibst du da für einen Scheiß? Das ist ein Zitat, Lowbrainer, was du da schreibst. Hättest du ChatGPT gefragt, wäre das besser gewesen. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Das kam aus dem akademischen Umfeld. Ne? Das war also ein promovierter Mensch. Ich denke irgendwie so, entweder willst du mich jetzt einfach nur ärgern, weil ich weiß nicht warum, ne? Oder du glaubst das wirklich, was du da schreibst, ja?
Ja, das ist
unfassbar.
Ich finde, also da gleicht sich vielleicht ChatGPT oder die Nutzerschaft gleicht sich ChatGPT an. Also was ChatGPT ja macht, es hat ja einen unglaublichen Wert, mit dem es immer aber sagt, dass es Recht hat. Das ist ja faszinierend. Ne? Selbst man kann ChatGPT ja dazu bringen, den größten Schwachsinn der Weltgeschichte sehr überzeugend zu argumentieren. Und ich fand das dann tatsächlich sehr interessant, als es dann darum ging, okay, wie können denn Texte, die von ChatGPT erstellt worden sind, maschinell erkannt werden. Und Leute haben tatsächlich argumentiert, ja, wenn ich das lese, wirkt das für mich wie ein Mensch und deshalb kann das nicht automatisch erkannt werden. Und da steckt ja ganz viel drunter mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen und mit Tokenization, und das war ein ganz technisches Thema. Das hat ja nichts damit zu tun, auch so Watermarking, was OpenAI ja überlegt zu tun, oder auch nicht zu tun. Das hat ja nichts damit mit dem individuellen Sprachempfinden zu tun. Oder mit der Semantik, die des ausgegebenen Textes. Das hat ja was mit Mathe zu tun, mit Statistik, um genau zu sein, die da drunter steht. Aber das sind, ich weiß nicht, ob das Zeichen der Zeit sind, Fakten stören halt, ne? Und das ist halt so.
Ja, Fakten scheinen zu stören. wissen wir spätestens seit Corona. Und die schönen oberflächlichen Texte, die da so kommen, sind dann für viele genügsam und um dann halt daraus sich eine Wahrheit zu gestalten oder beziehungsweise gleich als Wahrheit anzunehmen, wie du sagst. Ne? Das ist natürlich dann schon auch ein großes Risiko. Ne?
Also ich möchte jetzt Google nicht in Schutz nehmen irgendwie, ne? Aber die tat mir gestern halt ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh, mir aber auch.
Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die haben halt ein Screenshot oder ein GIF, ich sage GIF, nicht GIF, ich werde niemals GIF sagen, gepostet, wie Bard, also das ChatGPT-Gegenstück, einem 9-Jährigen das James-Webb-Teleskop erklären würde. Und da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Und zwar war in dem von Bard geschriebenen Text, dem war zu entnehmen, dass das James-Webb-Teleskop das erste Teleskop war, was einen Exoplaneten entdeckt hat. Dem ist aber nicht so, sondern es war 20 Jahre vorher das European Southern irgendwas Ding. Und das James-Webb-Teleskop hat es nur bewiesen. Ja, das ist ja in der Wissenschaft immer so eine Sache mit Entdecken und Beweisen. Und die haben das gepostet und haben da furchtbar einen drüber gekriegt und der Börsenkurs ist abgestürzt und was nicht alles. Wenn so eine Quellenkritikfreudigkeit, möchte ich es mal nennen, auf ChatGPT von Anfang an eingesetzt worden wäre, glaube ich, dieser Hype auch nie so groß geworden.
Woher kommt das, diese Kritikunwilligkeit, nenne ich sie mal? Sicherlich auch eine Unfähigkeit, aber ich glaube überwiegend Unwilligkeit, weil ChatGPT wird ja von Wissensarbeitern genutzt, die in der Regel aus dem, akademischen Umfeld oder mit einer akademischen Ausbildung daherkommen.
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube echt einfach, dass es einmal dass dieses Neue ist. Ich glaube, das ist jetzt für viele so der iPhone-Moment. Mhm. So, ich habe zum ersten Mal ein Touchscreen in der Hand und ich kann Apps benutzen und all sowas, was ja tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis für die meisten war in der technischen Nutzung. Mhm. Für die jüngeren Zuhörer, es gab eine Zeit vor Touchscreens. Und ich glaube, das ist jetzt für viele tatsächlich das erste Mal, hey, ich kann AI, was auch immer das heißen mag, selber benutzen. Also wissentlich. Es benutzt natürlich jeder schon irgendwie 10-mal am Tag irgendwas, was über maschinelles Lernen gestützt ist, aber ohne es zu merken und ohne, dass man vielleicht auch selber es manipulieren kann.
Zum Beispiel die Sprachsysteme auf dem Smartphone oder im Tesla oder wo auch immer, ne?
Ja, ganz profane Dinge irgendwie, wenn man irgendwie sich im Online-Banking einloggt und geguckt wird, ob man wirklich erstmal selber ist oder mit einer Kreditkarte bezahlt oder so etwas. Ne? Da laufen ja überall irgendwas im Hintergrund. Ich glaube, das ist der Unterschied. Das ist das erste Mal und man ist total geflasht davon. Also man denkt so, oh mein Gott, ist das großartig. Man hat halt, man erlebt den technischen Generationssprung live. Ich weiß nicht, ob es das ist. Und da muss man, glaube ich, unterscheiden. Es ist so der Privatnutzer, der halt beruflich keinerlei Berührungspunkte, glaubt, keine Berührungspunkte zu haben mit ChatGPT und es halt einfach als Spielzeug sieht. Und dann gibt es ja noch dieses Segment von den Leuten, die bis vor 3 Wochen noch gesagt haben, Krypto ist alles und Blockchain und ich verkaufe dir irgendwas darüber. Die verkaufen jetzt halt irgendwas mit ChatGPT-API-Anbindung wahrscheinlich. Also meine persönliche Meinung dazu. Wobei ich das echt witzig finde. Also jetzt ist wahrscheinlich wenig Leute, die das nachvollziehen können, dass Leute, die vorher gesagt haben, dass Dezentralisierung unser Halsbringer sein wird, innerhalb von 3 Wochen umgeschwungen sind und gesagt haben, okay, eine einzige API von einem privaten Unternehmen ist jetzt unser Halsbringer. Entbehrt nicht einer gewissen Komik, wie ich finde, muss ich sagen.
In der Tat, ja. Ja, ja, okay. Also, ich denke mal, also ChatGPT, dahinter stecken ja Sprachmodelle, ne? Bard ist das von Google selbst entwickelte, mit denen sie da in Kontra gehen, das ist ja auch schon mal viel wert. Also trotz allen Hohns und des, sage ich mal, 10%igen Kursabsturzes von Google jetzt über 24 Stunden irgendwie, darf man nicht vergessen, dass sie natürlich da auch eine Technologieführerschaft auch jetzt im Sprachsystem, also mit einem eigenen Sprachmodell auch hatten, ne? Während ja dann OpenAI auf GPT-3.5 jetzt oder überhaupt GPT ansetzt. Also ich finde, es macht wenig Sinn jetzt über, wer ist Verlierer, wer ist Gewinner zwischen den Sprachmodellen beziehungsweise zwischen den großen Digitalkonzernen. Sie werden da schon ihre Nischen finden. Und die. Ich vermute mal, dass die Ebbe über die ChatGPT und Co. Auch in einem halben Jahr wieder sehr niedrig sein wird, also abflachen wird.
Ja, also es war ja auch irgendwie sehr häufig, auch gerade in der deutschen Online-Marketing-Szene, schönen Gruß, verbreitet, dass als ChatGPT rauskam, okay, damit geht Google pleite. Das ist der Google-Killer. Was man vielleicht als Hintergrund erklären sollte, dass diese Art von Technologie, die dahinter steht, auch hinter ChatGPT, also diese grundlegende Funktionsweise von Google oder im Hause Google entwickelt wurde. Mhm. Und wenn man ChatGPT verstehen möchte, wenn man Bard verstehen möchte, was ja der Name für das Lambda-System ist, sollte man auch tatsächlich, glaube ich, immer mal über seinen Schatten springen und das allererste Paper, was zu dem Thema geschrieben wurde, Attention is all you need, lesen. Dann wird, glaube ich, auch viel klarer, was mit ChatGPT möglich ist und wo Limitierungen sind.
Kannst du das vielleicht zusammenfassen? Hast du es im Gedächtnis noch? Oder kannst du es in eigenen Worten sagen?
Das ist jetzt ein sehr, sehr mathematisches Thema. Es hat damit zu tun, wie die Sprache im Prinzip verarbeitet wird. Es geht da um die Einführung von Aufmerksamkeit im Prinzip in die Sprache. Das ist ein grundlegendes mathematisches Konzept, was die entwickelt haben, wie so Sprachmodelle, große Sprachmodelle mit Sprache umgehen, also Sprache in Form von Textsprache.
Also mit Mustererkennung.
Tokenization von Sprache. Sprache muss ja in ein mathematisches Modell überführt werden, um damit arbeiten zu können. Und das wird halt auf eine bisschen andere Art und Weise gemacht, die sich als sehr, sehr effektiv herausgestellt hat. Und das ist ja das Großartige an dem wir forschen, dass gerade gestern veröffentlicht wurde. Ich habe es selber noch nicht gelesen, ich weiß auch nicht, wie valide das ist. Aber dass sehr große Sprachmodelle anscheinend fähig sind, in Hidden Layers auch andere neuronale Netze sich selber zu nutzbar zu machen. Oder zumindest zu simulieren, dass sie es tun. Also da passiert sehr viel. Das ist das Coole an Blackbox-Modellen. Wir haben keine Ahnung, größtenteils, was wir machen und freuen uns, was rauskommt. Nein, also das ist sehr spannend und ich glaube, wenn man das mal überträgt auf ChatGPT versus Google, Facebook hat auch große Sprachmodelle, außer Microsoft, die mussten zukaufen. Der entscheidende Faktor wird, glaube ich, auch gar nicht sein, wie gut die Sprachmodelle sind, sondern das hat natürlich, aber wir haben da, glaube ich, jetzt schon so eine Baseline erreicht, die tatsächlich fürs alltägliche Nutzen schon ziemlich gut ist. Viel entscheidender wird ja die Datengrundlage sein. Ich weiß nicht, ob du mal drüber nachgedacht hast, warum hat Google denn das James-Webb-Teleskop als Beispiel genommen und nicht irgendwas anderes?
Darüber habe ich tatsächlich nicht nachgedacht.
Weil das James-Webb-Teleskop erst seit 2022 existiert und ChatGPT arbeitet auf Daten von bis 2021. Also ich glaube nicht, dass das aus Versehen passiert ist. Also ich weiß nicht, vielleicht spreche ich jetzt Google auch zu viel zu, aber ich glaube es nicht. Und wenn jemand Zugriff auf aktuelle Daten hat, die im Internet veröffentlicht worden sind und einen sehr robusten Prozess hat, neu hinzukommende Daten quasi in Echtzeit zu indexieren und zu verarbeiten, dann ist das gerade Google. Und ich glaube, Google hat damals tatsächlich aus dem tragischen Ereignis von 9/11 gelernt. Und die würden kein Sprachmodell auf alten Daten der Öffentlichkeit zugänglich machen. Wer sich nicht erinnert, war 2000, als 9/11 passiert ist, Entschuldigung, nicht 2011, 9/11, und man gegoogelt hat an dem Tag, World Trade Center New York, hat Google noch angezeigt, dass man da Touren buchen kann auf die Aufsichtsplattform und so etwas und keine aktuellen Nachrichten. Und das hat Google als Anlass genommen, seine Indexierung tatsächlich sehr zu überarbeiten und sehr viel schneller zu machen, um auf aktuelle Geschehnisse zu reagieren. Ich glaube, das hieß damals Hummingbird, das werden die SEOs besser wissen, aber ich meine, es wäre Hummingbird gewesen, was dafür gesorgt hat, dass Google jetzt quasi in Echtzeit zumindest aktuelle Geschehnisse sehr schnell integrieren kann. Mhm. Und wenn wir von Sprachmodellen reden, wird das ja immer wichtiger. Also wenn ich das Interface habe, das wie ein Gespräch aufgebaut ist, dann erwarte ich ja auch, dass mein Gegenüber tagesaktuell irgendwas sagen kann und mir nicht die Information von 2021 zurückliefert. Und deshalb würde ich da Google tatsächlich nicht abschreiben. Also ich glaube, die kommen halt mit ganz schön Schwung in die Sache rein.
Ja, obwohl natürlich die Präsentation dessen, was Sie gezeigt haben, gestern schon ein wenig hohnwürdig war.
Ja.
Das war denn dann doch überraschend. Gut, jetzt hat man nicht erwartet, dass jetzt da nicht zwingend erwartet, dass jetzt der große AI-Button gedrückt wird. Aber Sie haben ja wirklich von diesen 40 Minuten da über 40 Minuten, also wirklich 30 Minuten nur über vorhandene Technologien, so Lens und so weiter und ja, eigentlich das alte Street View in neue Kleider gepackt und so weiter. Also irgendwo, was ist da deiner Interpretation nach passiert? Waren Sie da, sind Sie noch nicht so weit? Oder wollten sie nicht zu viel zeigen? Oder denkst du, wie du angedeutet hast, tatsächlich, da wird dieses Jahr noch eine große, breite Überholspur kommen von denen?
Also ich glaube, dass auch vormals agile Unternehmen wie Google tatsächlich gar nicht mehr so schnell reagieren können durch organisatorische Dinge. Und ich glaube, wenn wir die großen Keynotes sehen, ob das von Apple oder von Google ist, die sich ja beide sehr herausragend sind, wird da wahrscheinlich eine Produktion hinterstecken, die einem mittelbudgetierten Kinofilm entspricht, damit das alles so gut in Szene gesetzt werden kann. Wenn man dann natürlich ad hoc so etwas machen muss. Vor allen Dingen, weil Google ja, Microsoft ja noch das gemacht hat, was in der Formel 1 Undercut heißt, noch einen Tag vorher dann schnell eine Präsentation rausgehauen. Darum hat man da natürlich Zwang, ne, und Druck. Und ich glaube, das war halt einfach nicht so durchorchestriert. Und klar, die mussten schnell was auf die Beine stellen. Ich glaube allerdings von dem, was ich jetzt an völlig unrepräsentativen Nutzerfeedback gesehen habe von den Leuten, die Bing mit OpenAI schon benutzen können, also die Microsoft-Suchmaschine mit ChatGPT angereichert, habe ich, wie gesagt, nicht repräsentativ größtenteils das Feedback gelesen, gehört, okay, ich habe es einen Tag ausprobiert, die Suchergebnisse von Bing sind immer noch genauso scheiße wie vorher, ich benutze wieder Google. Also da kann man sich halt auch ganz schnell mit entzaubern. Ne? Also es ist glaube ich, ein relatives Damoklesschwert, was jetzt über denen schwebt, die sehr schnell irgendetwas präsentieren, ist, dass einfach eine Erwartungshaltung aufgebaut wird, à la Sprachassistent Jarvis aus den Iron Man Kinofilmen oder aus den Avengers Filmen. Und dann trifft die Realität halt umso härter. Ne? Also Fallhöhe ist da. Und ich glaube, dass vielleicht hat es Google gut getan, dass dem das jetzt ad hoc direkt bei der ersten Präsentation passiert ist. Mhm. Also wie gesagt, ich halte das Rennen prinzipiell für relativ offen, aber ich halte es auch noch nicht für entschieden.
Ja, das ist, ich glaube. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Ne? Es ist offen. Es wird wahrscheinlich auch keine Entscheidung geben, sondern ich glaube, dass schon beide so ihre Nischen finden werden. Und ich meine, gut, Bing hat in den letzten Jahren natürlich auch massiv aufgeholt, ne, was also das Werbeeinkommen selber natürlich angeht, als auch natürlich die Nutzerzahlen deutlich, deutlich erhöht. Aber ja, Google ist der Platzhirsch und ich glaube, das ist einfach ihr wichtigstes Geschäftsfeld. Der Search-Bereich ist ihr wichtigstes und den werden sie smarter und schlauer machen. Und also da bin ich auch überzeugt.
Also da hängen ja auch noch genau diese Monetarisierungsaspekte dran. Ne? Also ja. Ich meine, Microsoft hat ja quasi den Deal des Jahrhunderts gemacht jetzt. Mhm. Die stellen Rechenzeit auf Azure bereit, auf Hardware, die sie eh haben und kriegen dafür Anteile an OpenAI. Also das ist ein Geniestreich. Muss man den Hut vorziehen. Mhm. Aber diese Queries, die ausgelöst werden durch irgendein Chat-Interface, die dann von einem großen Sprachmodell beantwortet werden, kosten ja Geld. Ob jetzt die $20, die ChatGPT Professional kostet, Deckungs, reichen, um die Kosten zu decken, hängt wahrscheinlich davon ab, wie sehr Power-User das nutzen oder nicht. Das ist wahrscheinlich so ein Fitnessstudio-Modell, ich habe keine Ahnung. Die werden sich da schon was bei gedacht haben. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel Suchen pro Tag bei Google ausgeführt werden oder wie viel Suchen pro Tag bei Bing ausgeführt werden. Also erstmal kommt da natürlich ein gewaltiger Kostenfaktor hinzu. Und ich glaube, die Anbieter von Suchmaschinen stehen auch immer noch vor der Frage, okay, wie monetarisieren wir das denn dann? Also wie kriege ich im Beispiel von Google, wie kriege ich in so ein Chat-Ausgabefenster dann AdWords rein? Mhm. Genau. Weil das ist immer noch die Cash-Cow von Google und das ist auch das, wo man Bing-Kohle macht. Daran scheitert es ja immer. Ne?
Ja. Gehen wir mal den Schwenk so ein bisschen über den Teich zurück nach Deutschland. Was bedeutet das denn jetzt für Deutschland, diese Entwicklung? Also gut, wir haben diesen Hype. Nach Gartner wissen wir, irgendwo so nach einem halben Jahr geht der Hype wieder in eine Delle hinein. Dann kommt das Tal der Ernüchterung und irgendwie wird es für viele normal sein. Aber für die breite Masse war das dann mal was ganz Nettes. Und jetzt warten wir ab, was die großen Konzerne uns da anbieten. Was bedeutet das für Deutschland? Was bedeutet das für die KI-Entwicklung in Deutschland? Kann das einen Schub für die für die Start-up-Szene geben, für die wenigen Konzerne, oder Konzerne haben wir ja in Deutschland nicht so sehr viele im IT-Bereich, aber wird das den Schub für SAP geben beispielsweise als großen oder auch für andere Unternehmen? Wo siehst du da Ansatzpunkte? Ich meine, du bist von Deutschland weggegangen, um in Austin KI oder dein AI-Kram zu machen, weil das da besser geht. Wir berichteten in dem ersten Podcast darüber. Aber kann das für Deutschland jetzt einen positiven Schub geben?
Also ich glaube, dass Deutschland nicht isoliert, was jetzt ganz viel passieren wird, ist im Prinzip das System Bing, würde ich sagen, dass sehr viele Startups wahrscheinlich kommen, die einfach in Anführungsstrichen natürlich auf die ChatGPT-API aufsetzen und dieses Sprachmodell so in andere Produkte reinbringen. Also zum Beispiel in ein CRM-System, wo ich dann nicht mehr selber nach irgendeinem Datensatz suchen muss, sondern das einfach reinschreiben kann. Ich glaube, sowas wird viel sein. Ich glaube, das hat sich, ich weiß nicht, ob etabliert, aber der Begriff AI-enabled ist da, glaube ich, öfters mal gefallen. Also kein Produkt, bei dem AI im Herzen des Produktes liegt, sondern AI irgendwelche Features hinzufügt, die sinnvoll sind. Ich glaube, davon werden wir relativ viel sehen. Ich glaube nach wie vor die größte Bedrohung, da bin ich halt tatsächlich auch Pessimist und das ist auch der Hauptgrund, warum ich jetzt aus Texas mit dir spreche, ist glaube ich, dass die Uninformiertheit der Legislative das größte Problem oder der größte Hemmschuh für deutsche Startups oder deutsche Unternehmen sein wird, das zu nutzen. Weil ich glaube, da brauchen wir jetzt noch nicht mal über dieses furchtbaren EU-AI-Act reden. Sondern da reicht ja schon die DSGVO. Wie kann ich denn rechtssicher als Unternehmen ChatGPT nutzen? Wie geht das? Ich gebe da irgendetwas ein, das wird definitiv an Server in die USA übertragen. Da knallt es dann, glaube ich, schon zum ersten Mal mit der DSGVO. Und wenn ich das jetzt noch weiter denke und sage, okay, CRM-Datensätze, da sind PII drin, da ist der Klarname drin, da ist eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, je nach Branche vielleicht auch noch andere schützenswerte Informationen. Und ich nutze jetzt ein Sprachmodell, welcher Art auch immer, ob von Bing, Google, Facebook, wem auch immer, ChatGPT, um auf diese Datensätze zuzugreifen. Dann kann ja tendenziell ein Transfer von PII in die USA erfolgen, zum Beispiel. Und ich glaube, das wird tatsächlich der größte Hemmschuh sein, gerade bei großen deutschen Unternehmen, Legal ja, glaube ich, in diesen Bereichen etwas sehr Empfindliches.
Das heißt also, das Label AI Enable wird dann quasi das Ausschlusskriterium im Einkauf sein von vielen Unternehmen.
Also ich kenne es aus Diskussionen mit europäischen Unternehmen, die unsere Software nutzen wollen. Es ist tatsächlich meistens so, dass die operativ arbeiten, immer sehr gerne, sehr schnell, sofort AI-Tools nutzen wollen. Auch oft kein Bewusstsein dafür haben, dass es da Probleme geben kann und dann meist sehr böse von ihrem eigenen Legal Counsel eingebremst werden und man sehr, sehr viele Dinge versuchen muss zu klären, Verständnis für zu schaffen, das nicht alles, was AI ist und nicht alles, was außerhalb Europas Grenzen lebt auf Servern, zwingend böse ist. So würde ich sagen.
Ja gut, das ist ja häufig so, dass also diejenigen an ihren Arbeitsplätzen nutzen halt das, was ihnen hilft, egal wo es herkommt, manchmal auch am eigenen IT-System vorbei. Gut, Konzerne haben da ihre Compliance-IT-Regeln, die das dann wiederum untersagen oder verbieten oder einfach blocken, technisch. Aber kommen wir denn da nicht irgendwie gar nicht voran? Also ich meine, wir sollten ja nun irgendwie erst so tatsächlich ermöglichen, dass die Menschen sich mit den technischen Möglichkeiten aktiv auseinandersetzen können. Und wo geht das denn besser als während der Arbeit? Weil abends um 19 Uhr setzt sich doch da keiner mehr hin und probt und chattet mal mit ChatGPT so ein bisschen herum, während er dann die Papierbelege 7 Stunden, 8 Stunden im Büro sortiert hat. Also
ja, also es ist, ich glaube, es kommt darauf an, dass man wofür man es nutzen will. Google hat gestern relativ klammheimlich die Webmaster-Guidelines überarbeitet. Die haben ja vorher gesagt, dass es irgendwie zu einem Malus im Ranking führt, wenn man AI-formulierte Texte auf seiner Webseite benutzt. Mhm. Ja. Und die haben es gestern umgeschrieben oder eine revidierte Version veröffentlicht, in der steht, dass es natürlich kein Problem ist, AI-geschriebene Texte zu benutzen, solange die Qualität hochwertig ist. Ne? Das ist ja immer, glaube ich, im Hause Google sehr gut formuliert, solche Geschichten. Das sind natürlich Anwendungszwecke, von denen ich als juristischer Laie jetzt sagen würde, warum soll man das nicht auch in Deutschland machen können? Ne? Meine Webseite betexten lassen, ein Newsletter bebildern lassen oder sonstiges. Aber das sind ja Sachen, die, glaube ich, so graswurzelmäßig sehr, sehr viel Arbeitserleichterung bringen. Mhm. Sind aber, glaube ich, nicht die Dinge, die halt richtig Business-Impact haben im Zweifelsfall. Ich weiß nicht.
Ja, naja, die Use Cases sind sicherlich zunächst erstmal so marginal, ne? Also ich brauche mal einen LinkedIn-Post oder sowas oder ich brauche irgendwie mal ja, eine Grafik, wie du sagst, über Dolly und ähnliche oder ich brauche mal eine Zusammenfassung von einer Internetseite und sowas. Ich glaube, da sind wir Menschen oder die meisten Menschen sicherlich noch so eigentlich erst am Beginn einer Reise, die von der wir noch gar nicht wissen, was werden wir auf dieser Reise, auf diesem Pfad eigentlich entsprechend entdecken. Ja. Und deswegen, aber umso wichtiger ist es doch dann, das auszuprobieren und zu nutzen, um zu gucken, okay, was kann ich damit machen? Also als Chef würde ich das einfordern. Ich sage, Leute, wer bei euch jetzt in meinem Team kein AI nutzt und keine Tools nutzt und kein ChatGPT nutzt irgendwie, der kriegt irgendwie einen Malus. Ja, der muss Überstunden machen. Und die Leute, die das nutzen, die zeigen, dass es dann schneller geht, dass man damit eine gewisse Produktivität in Teilprozessen erreichen kann.
Ja, sowas. Ja, das ist auch genau die Geschichte irgendwie. Ich habe ein sehr schönes Sinnbild darüber gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, bei wem ich es gelesen habe. Mhm. Der hat gesagt, natürlich wird ChatGPT nicht Arbeitsplätze töten. Es wird verändern, wie wir arbeiten. Es ist genauso, dass Personenbeförderung nicht vom Kfz getötet wurde, wie die Pferdekutscher gesagt haben vor 100 Jahren oder 200 Jahren. Es ändert sich einfach die Art, wie wir arbeiten. Ne? Dein Job ist nicht in Gefahr durch AI, sondern dein Job ist in Gefahr durch Leute, die mit AI umgehen können für ihr tägliches Leben. So, das ist die Sache, die passieren wird. Und ich glaube, das kannst du halt auf im Vergleich von Konzernen sagen. Das kannst du aber auch genauso gut im runterbrechen auf jede Abteilung in einem Unternehmen oder auch auf den einzelnen Arbeitnehmer. Du musst halt, wenn vor 10 Jahren irgendwie in einer Stellenausschreibung stand, irgendwie du musst mit Word und Excel umgehen können, weil das noch keine Selbstverständlichkeit war, steht dann jetzt wahrscheinlich in den Stellenausschreibungen irgendwie, du musst einen GPT-Prompt formulieren können oder so etwas.
Ja, absolut. Absolut, also da müssen wir doch eigentlich eher dafür sorgen, dass wir unsere, also auch eure Nutzer, ne, eure Ansprechpartner, eure Entscheider, dass wir da mehr in eine Digitalkompetenz bekommen, dass wir Fähigkeiten, Kompetenzen entwickeln oder ich spreche von Metakompetenzen, um diese Technologien einfach zuzulassen und im Arbeitsbereich anzuwenden und über Trend Error zu gucken, okay, wo geht etwas?
Ja, also ich meine, es gibt so viele kluge Leute da draußen. Ne? Die gibt es halt nicht nur in Amerika, sondern auch ganz, ganz bestimmt in Deutschland. Und kluge Studenten oder Absolventen, die jetzt gerade irgendwie ihr Erweckungserlebnis haben und eine coole Idee haben, was man zum Beispiel mit einer API von OpenGPT machen kann. Mhm. Ich glaube, daran scheitert es nicht. Also ich glaube tatsächlich, es scheitert an dem an der juristischen Grundlage im Zweifelsfall. Können wir das machen? Dürfen wir das machen als Unternehmen? Also brauchst du als Startup, brauchst du ja immer irgendwie Unternehmen, die willens sind, dein Ding mal auszuprobieren, ohne dass es irgendeine Verifikation dafür gibt, dass es funktioniert am Anfang. Ne? Das ist Startup.
Ja, genau.
Du musst halt irgendeinen haben, der diesen Leap of Faith mit dir macht und dein Pilotprojekt macht in irgendeiner Form. Mhm. Das ist, glaube ich, tatsächlich in Deutschland schwieriger mit AI. Also das heißt, glaube ich, das weiß ich. Das weiß ich, dass das sehr, sehr schwierig ist, da jemanden zu bekommen. Weil halt natürlich auch immer dieses Damoklesschwert darüber steht. Ich weiß nicht, was ist jetzt in dem EU-AI-Act? 6% des Jahresumsatzes als Strafe, wenn du da irgendwie gegen verstößt. Mindestens 60.000 € oder sowas. Sowas sind natürlich Sachen, die bei denen alle Lampen angehen. Wenn ich gerade mit einem Startup, das noch nicht verifiziert ist, in irgendeiner Form zusammenarbeiten möchte. Das finde ich tatsächlich sehr traurig. Weil das sehr viel Innovationsgeist den Hahn abdreht, bevor es in Gang kommt.
Aber das ist doch eine Katastrophe. Das ist nicht nur frustrierend, Phil, das ist doch eigentlich eine Katastrophe. Also wenn junge Leute darin ihre Geschäftsfelder sehen und ausgebremst werden, weil ihre Kunden das nicht dürfen, das ist also irgendwie, also wie unter uns, wie doof muss man da eigentlich sein? Wirklich. Wie können Auswege aussehen? Ich meine, klar, man kann jetzt nach Austin gehen, mietet sich bei euch mit ein und sagt, okay, dann ist mir das auch egal oder kann mir vieles egal sein. Aber das ist ja nicht für jeden etwas. Siehst du Auswege?
Ich glaube, das ist tatsächlich momentan der Gang der Dinge. Also ich würde da noch nicht mal uns als Beispiel nehmen, sondern nimm mal Shopify, diesen E-Commerce-Anbieter.
Ja.
Die haben, das ist ein Deutscher, der das entwickelt hat.
Ja.
Ne? Das wissen, glaube ich, nicht alle. Und der ist genau aus den Gründen, weil E-Commerce in Deutschland ist ja nach, in dem Neuland Internet, nach wie lange haben wir jetzt Online-Shops in Deutschland? 30 Jahre? Ist halt ja immer noch, 30 Jahre ist vielleicht zu hart, aber
25 so.
20,
ja. Mit Intershop ja damals, immer, Intershop begonnen Mitte, Ende der 90er Jahre, ja, in Deutschland.
Ja, und das ist ja immer noch irgendwie, also in Deutschland einen Online-Shop zu betreiben, da muss man ja schon leicht an einer Waffel haben. Oder masochistisch veranlagt sein. Muss man ja mal so sagen, ne? Mit Widerrufsbelehrungs-, Abmahnungsquatsch irgendwie. Und der hat, glaube ich, auch genau diese Problematik gesehen, weil da ja noch die Problematik zukommt, dass es ja noch ein zentral gehosteter Online-Shop im Prinzip ist mit verschiedenen Fronts für verschiedene Kunden. Und mein Wissensstand ist jetzt bestimmt 2 Jahre alt. Ich weiß auch immer noch nicht, ob man jetzt mittlerweile rechtssicher einen Shopify-Shop in Deutschland betreiben kann. Vielleicht geht's, ich weiß es nicht. Mhm. Aber das ist, anscheinend ist das der Weg, ja. Leider Gottes. Also,
okay, dann brauchen wir auch keine KI-Lehrstühle in Deutschland. Also es wurden ja 100 KI-Lehrstühle subventioniert vom Staat aus Steuergeldern an Hochschulen, die Technologien entwickeln sollen. Ich meine, warum brauchen wir die denn dann, wenn wir es nicht in die Wirtschaft kriegen und nicht in unsere nachfolgende Generation reinkriegen? Also das ist ja wirklich ein Dilemma. Also ich meine, da muss man doch politisch mal nachdenken, was man da... Ich bin erschöpft.
Ja, das glaube ich dir. Also, aber wer soll es dann machen?
Ja.
Der Verkehrsminister? Oder bei wem liegt denn jetzt gerade Digitales? Weiß man das mittlerweile? Gibt's ein Digitalministerium jetzt mittlerweile? Nee,
gibt's nicht. Nein.
Also immer noch der Verkehrsminister.
Ja, es ist jetzt Matrix organisiert. Ne? Das haben sich aus der Wirtschaft abgeguckt. Also alle Ministerien gibt es mindestens einen halben Staatssekretär, der sich damit irgendwie beschäftigen darf oder muss. Und dann
ist alles gut.
Dann ist alles gut, ja. Ja,
ja, das ist halt... Ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, wie man dieses Dilemma auflöst. Wenn ich das könnte, dann hätte ich wahrscheinlich gerade ganz andere Probleme irgendwie. Aber
du kennst die Barrieren in Deutschland. Du kennst, Amerika ist jetzt auch nicht das glorifizierte Land dessen, aber du kennst beide Systeme ganz gut. Was könnte man in Deutschland lernen, nicht von Amerika lernen, das meine ich jetzt nicht, aber aus dem Environment, in dem du dich befindest. Was könnte man hier am leichtesten übertragen?
Ich glaube, es ist nicht das Leichteste, das ist, glaube ich, das Schwerste. Es braucht da, glaube ich, einen Mentalitätswandel. Und zwar hin zu diesem, lass es uns doch erstmal ausprobieren, bevor wir sagen, ob wir es erlauben oder nicht. Mhm. Also das kann man ja mit selbstfahrenden Autos, das kann man ja mit allem, mit Robotik, mit künstlicher Intelligenz, das kann man ja bei jedem technischen Bereich momentan ausbreiten. Es gibt jetzt was, eine Strecke in Deutschland, die für autonomes Fahren Level 3 freigegeben ist.
Ist sie schon freigegeben? Es muss die A5 sein, glaube ich. Ja, irgendwie.
Ich kann hier in Austin mit dem Selbstfahren über durch die Gegend fahren. Also das heißt nicht über, das heißt anders, aber kann ich seit Weihnachten hier mich komplett in der Stadt mit hin und her fahren lassen. Und überraschenderweise, wenn man der deutschen Presse glaubt, es stapeln sich hier nicht die Leichen auf der Straße, die davon plattgefahren worden sind. Das ist faszinierend. Das sind halt einfach so Sachen, ne? Also klar gibt es da Fuck-Ups irgendwie, Entschuldigung, aber dass die Dinger standen irgendwie an einer Ampelkreuzung, standen 4 autonome Fahrzeuge und keiner ist mehr gefahren und haben den kompletten Verkehr lahmgelegt. Ne? Das ist in San Francisco passiert, ist hier auch schon passiert. Ja, lacht man drüber, ist extrem nervig, wenn das in einer Rush-Hour passiert. Mhm. Aber das ist ja kein Weltuntergang, ne? Nee. Also da, sowas kann man ja nachregulieren dann später und nicht einfach als deutscher Bedenkenträger schon mal alle Eventualitäten durchdenken im Vorfeld und im Zweifelsfall verbieten. Mhm. Irgendwie. Also das ist, glaube ich, eine Mentalitätssache. Mhm. Ich finde auch, dass, also das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich eine Wissenslücke bei mir. Ich frage mich gerade, warum US-Großunternehmen viel freudiger sind, mit Startups zusammenzuarbeiten. Weil auch wenn irgendein kleines US-Startup die personenbezogenen Daten von United Airlines verliert, ist das keine Kleinigkeit. Ne? Also es ist ja nicht so, als wenn hier in den USA Datenschutz nicht existent ist. Oder? Also das ist ja tatsächlich eine Fehlkonzeption. Mhm. Die sind teilweise sogar, zum Beispiel was den Schutz von Kindern angeht, glaube ich, mittlerweile drastischer in einigen Bundesstaaten, als es in der EU der Fall ist. Nichtsdestotrotz sind Unternehmen hier mutiger.
Sind die CEOs mutiger oder die Stakeholder, die treiben? Oder ist es eher vielleicht sogar tatsächlich bottom-up, dass die Mitarbeiter sagen, ey, komm, wir nutzen das alle schon, Chef, nutzt du das auch mal? Also kommt es von unten, kommt es von oben?
Kann ich dir nicht sagen.
Was würdest du sagen, wenn in Deutschland jetzt ein Unternehmer sagt, irgendwie so, okay, ich bin von Chat, also erst, sagen wir mal so, wir haben einen Geschäftsführer, der ist im Unternehmen, sagen wir mal in einem typischen deutschen Mittelstandsunternehmen mit 150 Mitarbeitern, der hat jetzt zu Hause von seinem Sohnemann oder Töchterchen gezeigt bekommen, was man mit ChatGPT alles Tolles machen kann, zum Beispiel Bachelorarbeiten schreiben lassen und ähnliches. Und da sagt der Unternehmer, Mensch, sowas müssen wir auch machen. Das muss ich bei mir im Unternehmen einsetzen. Jetzt kommt der am Montag ins Unternehmen und sagt, so Leute, Revolution, Disruption, ChatGPT ist auch für uns da. Wir können damit unsere Marketingtexte schreiben. Jetzt hat er eine Marketingabteilung, in Anführungsstrichen, bei 150 Leuten hast du 1,5 Leute oder 2,5 Leute, sowas in der Richtung, und sagt so, das macht ihr jetzt alles mit ChatGPT. Da werden die sagen, was soll ich da jetzt machen? Also es läuft doch, mache ich doch alles. So, also so kommt doch nichts voran.
Ja, das stimmt. Ich habe auch irgendwo mal eine Statistik gesehen, aber ich weiß die Zahlen nicht mehr genau. Das ist tatsächlich Erhaltungsenthalpie in Deutschland relativ hoch ist. Also dass solange alles schmerzfrei läuft oder nur mit Schmerzen, an die man sich gewöhnt hat, läuft in Deutschland tatsächlich eines der Länder ist, bei dem der wenigste Wille zur Veränderung herrscht. Mhm. Im Arbeitsumfeld, wohlgemerkt, im Arbeitsumfeld. Ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber ich weiß es nicht. Ist es vielleicht auch die Fehlerkultur? Also ich finde zum Beispiel, eine der angenehmsten Dinge in Amerika ist die Fehlerkultur, die man hier hat. Das Fehler machen kein Problem ist erstmal grundsätzlich. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, ich kann leider Axel Schwäbisch Dialekte nicht so gut nachmachen wie du, dass die Angst in einem Unternehmen, in einem Mittelständler tatsächlich dann auf Ebene der desjenigen ist, des Practitioners, der dann das ChatGPT einsetzen muss in deinem Szenario. Das für den wahrscheinlich ist, okay, wenn das jetzt scheiße wird und wir nichts mehr verkaufen, bin ich schuld und mein Arsch ist dran. Ich glaube, dass das ein nicht zu unterschätzender Faktor ist.
Wir haben ja im Vorgespräch, lieber Phil, haben wir ja so ein bisschen über archaische Motivation des Menschen gesprochen und wir haben über Putin und über was ich, wie das Elend der Welt zustande kommt und so weiter. Und da haben wir irgendwie die These aufgeworfen, eines der archaischen Systeme ist das Vermeiden von Angst. Wir Menschen wollen, hassen Angst, wir wollen das verdrängen, wir wollen sie gar nicht erst zulassen. Und das sieht man ja gerade in großen Systemen, also Konzernen, Staatssysteme und so weiter, dass ja dauert, das Handeln vor allem dadurch bestimmt wird, ich tue nur das, wovor ich keine Angst haben muss, dass mir nichts passiert. Also tue ich auch nur das, was ich beherrsche und ich tue nichts anderes, weil wenn ich was anderes täte, dann könnte da etwas verkehrt laufen. Wie du sagst, Fehlerkultur, die wir in der Tat in vielen Unternehmen nicht haben. Gut, wir haben in Deutschland toll viele Hidden Champions, das muss man dabei sagen, die ganz anders ticken, die da vorangehen, die aber dann auch, weil sie so sind, sehr früh eine digitale Lernkurve gestaltet haben und sagen, Mensch, mit Sprachmodellen, das machen wir schon seit 3 Jahren, wir nutzen DeepL schon zum Übersetzen unserer Texte beispielsweise, ja, irgendwie, und was ihr jetzt mit da mit ChatGPT, das ist nichts Neues, das machen wir schon seit Jahren, die sind einfach schon 3 Jahre weiter voraus. Also es kann doch eigentlich nur die Botschaft sein, Leute, wer jetzt die letzten Jahre schon verpennt hat, ey, dann startet doch jetzt wenigstens. Noch nie war es so einfach.
Das ist, also die Eintrittshürden sind ja geringer, ne? Also wenn ich mich dran erinnere, das fand ich tatsächlich sehr faszinierend. Es gab von Google ein Modell, und mir fällt gerade ums Verrecken der Name nicht ein, DeepDream, Google DeepDream,
ja,
wo sie quasi Bilder haben erzeugen oder aus Ausgangsbildern halt sehr, sehr verstörende teilweise neue Bilder entstanden sind oder auch sehr faszinierende Bilder entstanden sind. Und da war die Einstiegshürde noch, dass man auf AWS war es, glaube ich, damals, weil Google Cloud noch nicht so frei zugänglich war, eine virtuelle Maschine starten musste, um das selber auszuprobieren. Und das hatte für nicht technische Menschen natürlich eine relativ hohe Einstiegshürde. Oder vor einem Dreivierteljahr noch mit ChatGPT-3. Mhm. Ja, das genau. Beste Beispiel. Mhm. Das musste man ja selber ans Laufen kriegen.
Das stimmt, ja.
Und das stimmt jetzt mit ChatGPT durch dieses Interface. Das ist ja eigentlich das Herausragende, was es so einfach gemacht hat. Ich hoffe tatsächlich, dass, oder ich würde es mir wünschen, für verschiedenste Wirtschaftsstandorte, dass das jetzt mal irgendwie in den Köpfen ankommt, vielleicht auch in den Köpfen der Entscheider, dass künstliche Intelligenz da ist und die wird auch nicht mehr weggehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Also vielleicht mit uns allen zusammen dann irgendwann mal als Planet, aber vielleicht auch als Auslöser. Aber sie wird im Berufsalltag erstmal nicht mehr wegzudenken sein. Mhm. Und auch wenn es jetzt durch so etwas wie ChatGPT, aber auch das ist ja fehleranfällig, also wirkt, AI ist auch nicht fertig. Also wir haben so viele AI-Probleme, AI-Hard-Probleme, die wir noch nicht gelöst haben, von denen wir auch keine Ahnung haben, wie wir sie lösen sollen. Aber nichtsdestotrotz schreitet die Entwicklung voran und sie schreitet sehr, sehr schnell voran. Und durch die AI selber oder durch maschinelles Lernen ja auch schon, findet ja auch nochmal eine Beschleunigung statt. Und zwar eine ganz drastische. Ein sehr einfaches Beispiel, du in deinem mittelständischen Unternehmen, was du vorhin gesagt hast, mit deinen 1,3 Marketing-Mitarbeitern, musst du jetzt eine neue, nicht eine neue Webseite betexten, sondern 20 neue Webseiten betexten. Mhm. Wie lange war der damit beschäftigt? 3 Wochen, 4 Wochen? Das kann ich jetzt in 3 Minuten haben mit ChatGPT. Und dann vielleicht nochmal einen Tag zur Nacharbeitung der Texte, die da erstellt worden sind. Ja. Also das sind Beschleunigungen, die AI möglich macht. Und nicht nur in so profanen Dingen wie die Texterstellung. Also nicht um Gottes Willen, alle, die zuhören und irgendwas mit Textgeneration machen. Ne? Ich liebe euch, das hat nichts profan, meine ich nicht abwerten. Aber das sind ja eigentlich noch Alltagssachen, die ja irgendwie zu handeln sind. So, ne? Aber genau so geht es ja auch in anderen Wirtschaftsbereichen oder in anderen Unternehmenseinheiten, findet ja auch so eine Beschleunigung statt. Vertragsprüfung im Legal-System. Zeig mir, scan diesen Vertrag und zeig mir, was unüblich ist. Welche Formulierung. In Kalifornien wäre es fast dazu gekommen, dass jetzt der erste Mandant von einer künstlichen Intelligenz vor Gericht vertreten worden wäre, im Fall von, wie heißt es, NeverPay oder so ähnlich, so ein künstliches Intelligenz-Startup, das Tickets beim Autofahren anficht. Und kurz irgendwie einen Tag bevor es zum Prozess kommen sollte, hat aber irgendwer einen Rückzieher gemacht und hat sich dann doch nicht getraut, die AI auch die Vertretung vor Gericht machen zu lassen. Also das sind Beschleunigungsschritte, die kommen werden. Ob man da als Mittelständler oder als Großkonzern mitmacht oder nicht, ist dann vielleicht nur eine Frage des eigenen Beharrungsmoments, ne, wann ich es dann merke. Aber kommen wird das.
Ja, komm, wird das natürlich, klar, also da sind sich ja auch alle einig, also alle sagen ja auch mittlerweile heute im fast Anfang, Mitte Februar 23, dass das ja schon immer da war. Also es ist ja so, als ob es noch nie gefehlt hat. Es ist schon selbstverständlich für viele angekommen und es bleibt in der Tat dann abzuwarten, wie wir da in Deutschland jetzt mit vorankommen. Aber ich glaube, das hat jetzt nochmal so einen richtigen Schub gegeben hier, uns mit überhaupt grundsätzlich mit Technologie zu beschäftigen, beziehungsweise mit dem, was Technologie Gutes, aber auch eben nicht Gutes anstellen kann. Jetzt sind wir erstmal nur in dem Guten. Da schließt sich der Kreis unseres Gespräches. Ne? Zu Beginn haben wir uns darüber echauffiert, dass es völlig unreflektiert einfach angewendet wird. Insofern, ja, werden wir mal diese Pro und Cons in den nächsten Monaten mal sammeln und dann sicherlich dann uns bald wieder zusammensetzen und dann mal über das EU-Recht mal sprechen. Lieber Phil,
das großer Spaß, ja.
Das wird ein großer Spaß, ja. Du hast es schon angedeutet und das bietet viel Potenzial für emotionale Aussagen für Menschen, die sich im AI-Bereich bewegen. Also ich glaube, das wird sicherlich nochmal ein Anlass werden, um mal tiefer einzusteigen, ob die EU auch das Richtige tut, dass wir in Deutschland hier digital vorankommen.
Also das Spannende wird da ja, glaube ich, tatsächlich gar nicht Deutschland sein, sondern was macht Frankreich, weil Frankreich ist ja quasi das... der Musterschüler momentan, was AI angeht, unter den EU-Staaten und wie die das so umsetzen. Ich glaube, das wird tatsächlich sehr, sehr spannend werden.
Okay, liebe Leute, dann bleibt auf jeden Fall dabei. Wir haben jetzt die Stunde erreicht. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Vielen Dank an dich, lieber Phil. Ganz liebe Grüße rüber in die Staaten, über den Atlantik, über das Glasfaserkabel durch den Atlantik zu euch. Oder beziehungsweise vielleicht läuft es ja sogar über Südamerika dann in den Pazifik zu euch an die Westküste vielleicht eher.
Da ich nicht an der Westküste bin.
Nee, genau, das ist ja eher im Inland. Wer weiß, wo das Kabel bei euch anlandet. Aber wie auch immer. Vielen Dank erstmal und bleibt uns treu hier beim Profcast und wir werden auf jeden Fall berichten, was die EU Besseres tun kann, damit wir und vor allem erstmal Frankreich als Flagship die richtigen Signale setzen kann. Ja. Okay, hast du noch ein Schlusswort, Phil, an unsere Zuhörer und Zuhörer? Gerade so an die jungen Leute. Am Ende frage ich ja immer, was können wir jetzt so jungen Leuten mitgeben, die jetzt so 20, 23, 25 sind und jetzt so dabei sind, zu gucken, so ihre berufliche Heimat zu finden. Sollen die sich mit AI beschäftigen?
Also, dass man die Frage überhaupt noch stellen muss, ist ja erstmal schwierig. Nein, ja, auf jeden Fall. Also, ich würde mich doch immer nicht freuen, ins Boxhorn. Ich bin da zum Grundoptimist tatsächlich. Wenn ihr Bock habt, sowas zu machen, macht es. Ich bin tatsächlich Verfechter der Meinung, dass man das machen soll, woran man Spaß hat. Und nicht sein Studium planen soll anhand dessen, was irgendwann vielleicht mal gute Jobaussichten bietet. Ich glaube, dann ist auch Lehrer ja der Job in Deutschland, glaube ich, gerade was Nachfrage angeht. Mhm. Wenn ihr Bock auf AI habt, macht es. So schlimm ist die Mathematik nicht, würde ich mal behaupten. Was ich vorhin gesagt habe, das wird nicht weggehen. So, ne? Also selbst wenn ihr glaubt, ihr seid in einem total verstaubten, auf dem Weg in einen total verstaubten Job wie Jura zum Beispiel. Ah, ich höre die Anwälte schreien, aber selbst da wird euch AI begegnen. Also ich glaube, mir fällt kein Job ein, den du noch machen kannst, wo dir nicht AI begegnen wird in den nächsten 5 Jahren. In irgendeiner Form.
Da bin ich auch sicher.
Politiker vielleicht.
Super,
das stimmt gar nicht. Irgendein Politiker hat auch letztens seine Bundestagsrede von ChatGPT schreiben lassen. Das haben wir gar nicht erwähnt.
Ja. Das war ein fantastisches Schlusswort. Ja. Du sollst das letzte Wort haben, lieber Phil. Vielen Dank nochmal.
Ja, danke, dass ich hier war und gerne wieder. Mach's gut.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis? Ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die KI-Toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de. Jeder kann KI.